Herzlich willkommen zur Büchersendung. Ich bin Sabine Gertling, freue mich über alle, die zuhören. Ich stelle mir das eigentlich ganz schön vor, bei einer Tasse Kaffee und an einem regnerischen Sonntag Radio hören. Und ich hoffe, das nutzen auch viele. Ich freue mich auch, dass Astrid Braun hier im Studio zu Gast ist. Schön, Frau Braun, dass Sie wieder mal da sind.
Vielen Dank.
Wir beide wollen ein großes Projekt vorstellen, das jetzt am 11. Mai losgeht. Stuttgart liest ein Buch. Das gab es schon mal, 2012. Damals ging es um Sturmflut von Margret Demohr. Und jetzt heute geht es um Der Hals der Giraffe von Judith Schalansky. Aber vielleicht erstmal grundsätzlich so ein Projekt, Stuttgart oder eine Stadt liest ein Buch. Warum, wofür?
Ja, also wir haben uns einige Zeit mit dieser Projektidee beschäftigt, die ursprünglich aus Amerika kommt. One City, One Book heißt es da. Und der Grundgedanke ist der, dass über einen gewissen Zeitraum eine ganze Stadt, in Anführungszeichen, ein Buch liest, sich mit einem Text beschäftigt und sich darüber austauscht. Und das hat zum ersten Mal in Chicago stattgefunden und hat dann doch recht schnell einige Nachahmer gefunden. Auch in Deutschland gibt es einige Städte, die das machen, regelmäßig, Köln, Frankfurt zum Beispiel. Und wir als Institution, die Wort und Sprache verpflichtet ist, fanden es einfach sehr
reizvoll. Sie meinen jetzt das Stuttgarter Schriftstellerhaus.
Entschuldigung, ja. Fanden es einfach sehr reizvoll, das auch in Stuttgart umzusetzen. Und natürlich ist die Auswahl des Buches etc., da kommen wir aber noch drauf, nicht ganz einfach. Aber der Grundgedanke ist der, möglichst viele Menschen einer Stadt, unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer beruflichen Ausrichtung, sollen sich mit einem Buch beschäftigen und darüber in Austausch kommen.
Aber es geht jetzt nicht nur darum, dass die Menschen dann das gleiche Buch gelesen haben und drüber reden, sondern es geht ja auch nur darum, dass sie Impulse dazu kriegen, ja, zu diesem Buch.
Ja.
Da kommen wir ganz zum Schluss nachher aufs Programm, das ja sehr vielfältig ist.
Ja, es ist klar, das funktioniert ja nur, wenn man Orte und Veranstaltungen anbietet, die sich in irgendeiner Weise mit einem Thema des Buches, einer Ausrichtung der Autorin oder mit was auch immer beschäftigen, dass Leute da zusammenkommen und da eben ein Forum auch haben, in dem sie sprechen können, diskutieren können. Das braucht es. Ja, also so einfach vor sich hinlesen und dann irgendwie hoffen, man trifft einen Gleichgesinnten, ist nicht ganz unrealistisch, aber doch schwierig.
Ja gut, also es gibt ja inzwischen immer mehr Lesezirkel, wo sowas praktiziert wird. Ich bin ja auch in einem. Aber das ist halt eine begrenzte Anzahl von Menschen. Ja,
ja.
Und in dem Fall ist ja jetzt viel breitere.
Wobei ich wirklich sagen muss, möchte ich auch ausdrücklich hier betonen, dass ich es ziemlich großartig finde, wie viele Lesekreise es überhaupt gibt. Das kriegt man ja so offiziell nicht mit. Aber wenn man so ein Projekt einrichtet, melden sich ziemlich viele Lesekreise, die dann sagen, oh ja, wir sind dabei und wir machen mit. Wir haben das in unser Programm aufgenommen. Und das ist auch nochmal so eine kleinere Vernetzung, die wir so in so ein Projekt dann auch übergehen lassen in eine große Vernetzung. Das ist der Gedanke.
Ich finde es ja eigentlich auch ganz erstaunlich. Ich meine, das Stuttgarter Schriftstellerhaus ist ja jetzt eine relativ kleine Literatureinrichtung hier in Stuttgart. Es gäbe da ja auch größere, aber der Impuls dazu kam jetzt von diesem kleinen Schriftstellerhaus.
Ja, dazu muss ich sagen, natürlich, uns gibt es schon lange, aber besonders bekannt sind wir in Stuttgart immer noch nicht. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass es bei uns in erster Linie um Schreiben geht. Das ist jetzt kein Ding, was man so groß in der Öffentlichkeit vermarkten kann. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch immer wieder, wie Autoren und Autorinnen leben, was das bedeutet in unserer Gesellschaft. Und da war die Versuchung, auch Projekte zu entwickeln, die unsere Arbeit nach außen tragen, die ist einfach groß und damit hängt es auch zusammen.
Aber es ist natürlich auch viel, also eine große Aufgabe, die Sie da jetzt sich vorgenommen haben oder jetzt schon fast bewältigt haben.
Ja, aber dieses nach innen was Gutes arbeiten und dann auch nach außen was zurückgeben an die Stadt. Das ist uns auch sehr wichtig, ja, dass wir nicht nur so vor uns hinschreiben und begleiten und Workshops machen, sondern dass wir Impulse setzen, was in der Stadt literarisch passieren soll.
Zu Gast im Studio Astrid Braun, die Projektleiterin und Geschäftsführerin des Stuttgarter Schriftstellerhauses, was ich vorher vergessen habe. Letztes Mal, 2012, war es diese Sturmflut, ein sehr dramatisches Buch, auch sehr, ja, hat ja auch sehr viel mit Untergang oder mit Tod zu tun, also sicher kein einfaches Buch. Jetzt diesmal Der Hals der Giraffe, ich muss zugeben, es ist schon relativ lange her, dass ich es gelesen habe, ich erinnere mich aber, dass es eine Hauptperson war, die könnte man dauernd schütteln, also direkt einen richtig auf, oder?
Ja, ja, es ist schon richtig. Und das ist natürlich auch in der Auswahl des Buches ein Punkt, den man vielleicht besonders herausheben sollte. Es ist zum einen wirklich nicht einfach, ein Buch zu finden. Ich meine, in der Fülle der Literatur, es gäbe auf Anhieb, würden mir 100 einfallen, von denen ich überzeugt bin, man sollte sie kennen. Mhm. Aber für so ein Projekt muss man sich eben um einen Titel bemühen, der... Wir nennen das immer welthaltig ist. Das heißt, der Themen, mehrere Themen verarbeitet, so dass sie für ganz unterschiedliche Menschen interessant sein können. Ja. Und natürlich bei der Sturmflut zum Beispiel sind wir am Anfang ja immer gefragt worden, um Gottes Willen, Stuttgart, wir liegen doch nicht am Meer, was haben wir überhaupt mit der holländischen Küste zu tun? Aber es ist ja für uns auch ganz wichtig zu sagen, nicht wir lesen ein Stuttgart-Buch, sondern Stuttgart liest ein Buch. Und da wir ja bekanntlich so ein bisschen im Kessel liegen, ist es, glaube ich, schon ganz gut. Wir gucken auch mal über den Rand drüber. Und was dieses Buch jetzt anbelangt, Der Hals der Giraffe, spielt jetzt in einer Gegend, die wir hier wahrscheinlich gar nicht gut kennen, nämlich Mecklenburg-Vorpommern, eine kleine Stadt, wo das passiert, was ja inzwischen auch bekannt ist, dass die Leute die Orte, die kleiner sind, verlassen in den ehemaligen östlichen Bundesländern und eben versuchen, woanders sich eine Existenz aufzubauen. Das heißt, es sind ganz andere Probleme als die, die wir in dem doch relativ gesättigten Stuttgarter Raum haben. Aber genau darin liegt ja auch das Wesentliche für dieses Projekt. Das heißt, wir wollen auf Dinge aufmerksam machen und auf Geschichten, die sich eben nicht in dem hiesigen Raum abspielen. Und da ist das Kontrastprogramm, das sich in so einer Kleinstadt in MacPom ergeben, einfach für uns ein ganz interessanter Ansatzpunkt. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Punkte, die ungemein verbinden. Nämlich, wir alle sind mal in die Schule gegangen.
Wollte ich gerade sagen, Schule geht ja, ja nur alle an und Erziehungsweise oder Umgang mit den Jungen, das haben wir alle irgendwie erlebt oder machen selber. Also das ist schon was, was auch alle Leserinnen und Leser interessieren könnte.
Natürlich ist der Punkt, also da meint ja auch jeder, er kann gut mitreden, soll er ja auch, ist völlig im Sinne des Erfinders. Es ist nur auch ein Bereich, in dem es unglaublich schnell emotional wird. Ja, also da überlappen sich ja ehemalige eigene Schulerlebnisse. Und dann, was das Buch anbelangt, da geht es ja nun um eine Lehrerin, die in den 50ern ist und Biologie und Sport unterrichtet und eben, wie Sie es schon angedeutet haben, nicht unbedingt eine Sympathieträgerin ist. Es ist also eine Lehrerin alten Schlages und dann muss man sagen noch alten DDR-Schlages, kommt noch dazu, die das macht, was heute sehr verpönt ist, nämlich Frontalunterricht, ja, die also von der Verfreundschaftlichung mit Schülern gar nichts hält, die also ihr Ding durchziehen will und die als Biologielehrerin auch noch ganz bestimmte Vorstellungen hat vom Leben, die sich der Darwinschen Evolutionstheorie sehr verbunden fühlt. Und wenn man ja so am Anfang ihr begegnet, da denkt man, oh mein Gott. Ja. Und das darf man ja auch denken. Dazu muss man immer sagen, es handelt sich um eine Romanfigur. Ja, das ist immer ganz wichtig, weil es ist, fällt manchen Leuten, wenn sie emotional sehr berührt sind, schwer, diese Unterscheidung zu treffen. Also hier spricht nicht die Autorin Judith Schalansky, die sich für ein bestimmtes Bildungsmodell stark machen will, sondern sie hat eine Figur erfunden. Und die ist erstmal gar nicht sympathisch. Ja.
Ich finde es ja ganz erstaunlich, dass ein Buch mit so einer unsympathischen Protagonistin dann nachher zum Bestseller wird. Das Buch hat sich ja verkauft, hat Preise bekommen. Ich fand das ganz erstaunlich.
Ja, wissen Sie, das ist ja sowas, das gibt es ja öfter in der Literatur, dass so Unsympathen, denen kann man natürlich viel in den Mund legen, über die sich der Leser aufregt. Ja, das heißt, die können ganz pointiert, im Grunde genommen so ein bisschen vergleichbar mit Comedians, die können Sachen aussprechen, ja, wo dann jeder denkt, oh mein Gott, und was sagt er jetzt? Es ist ja wie eine Art von großer Satire auch, ne?
Dass man ja, vielleicht auch so dieses Gefühl beim Leser, ach, ich bin doch viel besser.
Ja.
Oder ich, sowas kann ich nie, würde ich nie sagen. Ich habe da doch viel vernünftigere Ansichten, so, ne? Dass man sich da erhebt als Leser.
Ja, genau. Und das mal Widerspruch, ne? Ich meine, es gibt ja nichts Interessanteres, als wenn man auf Aussagen trifft, die einem nicht so wirklich passen. Und man kann so dagegen gehen, ja. Das macht ja den Reiz auch beim Lesen aus, ne. Ich meine, wissen Sie, immer in so einer Welle schwimmen, ach ja, das finde ich alles ganz schön, was da steht. Das finden wir jetzt auch als Organisatoren nicht so besonders interessant. Mhm. Wir wollen natürlich einen Titel auswählen, wo es ein bisschen rauscht im Karton, wo die Leute sagen, wie kann die nur und so.
Wo es Auseinandersetzung gibt oder auch Streit vielleicht oder so. Sie haben gerade gesagt, welthaltig, also wir hatten jetzt DDR, wir hatten Schule.
Ja, dann Evolutionstheorie. Und dann natürlich auch nicht zu vergessen, das, was wir alle in Literatur suchen, es geht auch um Bewältigung des eigenen Lebens. Es ist ein Identitätsroman. Es ist im weitesten Sinne auch ein Beziehungsroman. Es geht um die Beziehung zwischen der Inge Lohmark und ihrem Mann.
Inge Lohmark ist diese Lehrerin.
Ja, genau. Ja. Es geht auch und vor allem, das schärft sich ja dann zum Schluss zu, um ihren Kummer, dass die eigene Tochter nicht mehr in Deutschland lebt, sondern in Amerika lebt und dass sie zu der keine stabile Nähe aufbauen konnte. Es ist also auch ein Mutter-Kind-Roman. Ja, es ist ein Roman, der sich damit auseinandersetzt, wie gehen wir mit unseren Kollegen um, wie arbeiten wir als Team zusammen. Und es geht darum, was passiert in dieser Stadt, wie kann die überleben, wird die veröden. Ja, es geht also um einen bestimmten Aspekt der Provinz, der natürlich in so einem Umfeld dann, das haben wir hier nicht das Problem, aber ich glaube, es ist schlimm zu beobachten, dass viele Orte einfach langsam aussterben, ne, weil die Leute weggehen. Also ich finde, das ist schon eine Bandbreite, die ganz beachtlich ist. Ja.
Das werden wir nachher, wenn wir uns das Programm näher angucken, dann auch sehen, was für Aspekte man da alles dazu ins Programm genommen hat oder Veranstaltungen machen kann. Aber jetzt geht's um den Hals der Giraffe.
Ja, ich lese einen kleinen Abschnitt relativ aus dem Anfang. Die Situation ist die, dass eben Inge Lohmark Schüler unterrichtet und der folgende Abschnitt zeigt ein bisschen, welche Einstellung sie hat als Lehrerin und wie sie mit Schülern umgeht. Inge Lohmark siezte ihre Schüler ab der 9. Klasse. Es war eine Angewohnheit aus der Zeit, in der sie in diesem Lebensjahr der Jugend geweiht worden waren, mit Weltall, Erde, Mensch und sozialistischem Nelkenstrauß. Es gab kein wirkungsvolleres Mittel, sie an die eigene Unfertigkeit zu erinnern und sie sich vom Leib zu halten. Zum professionellen Verhältnis gehörten keine Nähe, kein Verständnis. Armselig, aber begreiflich, wenn Schüler um die Gunst der Lehrer buhlten. Das Kriechen vor dem Machthaber. Unverzeihlich hingegen war es, wie sich Lehrer an Halbwüchsige ranschmissen, halber Hintern auf dem Lehrerpult, geklaute Moden und Wörter, um den Hals bunte Tücher, blondierte Strähnen, alles nur, um sich mit ihnen gemein zu machen, ohne Würde. Den letzten Rest Anstand gaben sie preis für die kurze Illusion einer Gemeinschaft. Allen voran natürlich die Schwanecke mit ihren Lieblingen, tuschelnden Gören, die sie in Pausengespräche verwickelte, und Stimmbruchopfer, von denen sie klubschäugig und mit Schminklippen die allerbilligste Schlüsselreizshow abzog, wohl lange nicht in den Spiegel geschaut. Inge Lohmark hatte keinen Liebling, und sie würde nie einen haben. Das Schwärmen war ein unreifer, fehlgeleiteter Gefühlsüberschwang, eine hormonell bedingte Exaltiertheit, die Heranwachsende befiel. Dem Rockzipfel der Mutter schon entwöhnt, aber den Reizen des anderen Geschlechts noch nicht gewachsen. Ersatzweise wurde ein hilfloser Geschlechtsgenosse oder ein unerreichbarer Volljähriger zum Adressaten unausgegorener Gefühle. Fleckige Wangen, klebrige Augen, entzündete Nerven, eine peinliche Verfehlung, die sich im Normalfall mit der abgeschlossenen Reifung der Keimdrüsen von selbst erledigte. Aber natürlich, wem die fachliche Kompetenz fehlte, der wurde seinen Unterrichtsstoff nur noch mit Hilfe sexueller Signale los. Scharwenzelnde Referendare, sogenannte Lieblingslehrer, die Schwanecke.
Da hört man jetzt schon ganz gut diesen fast zynischen Ton und diese Einstellung von ihr zum Leben. Sie haben jetzt auch diese wunderschöne Ausgabe von dem Buch mit Leineneinband, also so richtig ordentlich gebunden und diesem Skelett der Giraffe da drauf geprägt und gedruckt. Die Judith Schalansky legt, glaube ich, viel Wert auch auf Buchgestaltung, gell?
Ja, das ist ihr ganz großes Ding. Ich meine, sie hat auch diese Ausbildung Kunstgeschichte und Design, hat sie studiert und sich auch in Buchgestaltung spezialisiert. Für sie ist es ganz, ganz wichtig, dass das Buch ein Gesamtkunstwerk ist. Also Inhalt und Form sollen da wirklich eine Einheit, mit Form meine ich die Gestaltung des Buches. Das ist für sie ganz extrem wichtig und sie macht das auch immer selbst. Also ich glaube, sie wird nie einem Verlag akzeptieren, der ihr die Gestaltung abnimmt und ihr vorschreibt. Das geht bei ihr nicht. Ne? Sie ist also auch die Vertreterin des Objektes Buch. Mhm. Ja? Das macht es für uns natürlich auch besonders schön, weil wir ja auch, ohne das elektronische Medium zu verdammen, wir glauben sehr an die Existenz des Buches, auch als Objekt, und möchten auch nicht, dass das untergeht. Und Schalansky ist, glaube ich, die Botschafterin für das Buch.
Ist ja ganz schön anzufassen und auch gut typografisch gelöst. Damit hat sie sich ja auch befasst.
Wobei man auch wirklich mal sagen muss, sie hasst Buchumschläge. Ne? Sie würde nie Bücher
Schutzumschläge.
Machen. Schutzumschläge. Ja, genau. Sie möchte immer, dass man das anfasst und dann schon irgendwie merkt, was hat man in der Hand. Sie ist aber in dem Sinne keine Puristin, dass sie Flecken oder sowas nicht erträgt. Sie will schon, dass ein Buch gebraucht wird und auch diese Gebrauchsspuren aufnimmt. Ja, also es ist wirklich ein Objekt, das dann mit dem Besitzer eine besondere Beziehung eingeht. Das ist natürlich sehr, sehr schön für Leute, die bibliophil sind.
Jetzt aber zu diesem Projekt Stuttgart liest ein Buch, gab es oder gibt es sogar eine Sonderausgabe, die jetzt vermutlich in den Buchhandlungen liegt?
Ja, genau. Also wir haben mit dem Verlag, es ist Surkamp Verlag, das kann und muss ich ja hier offen sagen, dann eine Vereinbarung getroffen, dass wir für Stuttgart eine Sonderausgabe drucken lassen, die dann eben nur hier zu erhalten ist, beziehungsweise hier vertrieben wird. Und auch da hat Frau Schalansky gleich gesagt, nee, da gebe ich euch nicht freie Hand, das entscheide ich nochmal selbst. Sie hat das Papier, das ist so eine Art Bierpapier, nennt man das, selber ausgewählt. Und wir haben dann wenigstens durchsetzen können, dass das Logo vorne drauf von Stuttgart liest dein Buch aufgenommen wird, aber ansonsten ist sie da, da wacht sie drüber wie ein Vogel über seine Küken, ja, also da ist sie die absolute Bestimmerin, ja, und zur Zeit gibt sie ja auch in dem Mattes und Seitz Verlag diese Reihe Naturkunden raus, die sie auch alle selbst gestaltet, und da legt sie so viel Wert drauf, aber wichtig ist auch immer, dass es einen ganz starken Bezug hat zu dem Inhalt. Ja, also auch bei den Naturkundenbüchern. Ne? Das ist überhaupt so eine Frau, die sehr Wert legt auf übergreifende Prozesse. Also es geht ihr auch beim Schreiben ihrer Bücher, sieht man beim Hals der Giraffe sehr gut. Da geht es ja auch darum, dass man naturwissenschaftliche Dinge, die sie sehr sorgsam recherchiert, verbindet mit einem poetischen Ansatz. Also auch hier werden so crossover-mäßig Bezüge hergestellt. Ja.
Wir sind jetzt schon stark bei der Autorin. Ich wollte nach der nächsten Musik noch mal etwas näher auf die Autorin eingehen. Vielleicht zum Buch noch mal. Was hat's denn mit dem Hals der Giraffe auf sich? Warum der Titel?
Ja, gut, es geht um das, der Hals der Giraffe ist ein sehr starkes Beispiel für Entwicklungen in der Natur. Ja, also ohne das jetzt alles vorwegnehmen zu wollen, aber warum hat die Giraffe überhaupt so einen langen Hals entwickelt? Das hing mit verändernden Lebensbedingungen des Tieres zusammen. Ja, dass plötzlich die Blätter nicht mehr weit unten hingen, sondern aufgrund von Dürreentwicklung, die sich immer mehr recken mussten. Und da kann man sehr gut Entwicklung in der Natur dran studieren. Ja?
Also das ist der Evolutionsstrang in diesem Buch, ja. Themenstrang. Aber ich denke, es hat vielleicht auch was mit diesem über andere erheben oder sich absetzen. Also vielleicht auch ein bisschen mit der Haltung von der Frau Lohkamp zu tun, oder?
Ja, wobei ich finde es ganz interessant, habe mir die Frage auch schon oft gestellt, warum ist oben kein Kopf drauf? Warum sieht man wirklich nur den Hals?
Auf dem Umschlag,
ja. Auf dem Umschlag. Also ja. Man sieht diese Giraffe sogar skelettiert in der Zeichnung, aber den Kopf sieht man nicht. Und das fand ich auch so eine kleine, nette Bosheit. Also wir Menschen sind ja sehr kopfgesteuert, aber wir verlieren den Kopf auch gern. Das heißt, wir verlieren uns in Gefühlen, die wir eigentlich nicht mehr kontrollieren können. Und das ist auch so ein Bezug, den ich auch mit dieser Giraffe verbinde. Eine lange, große Giraffe, aber ohne Kopf.
Kopflos.
Kopflos, ja.
Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Zu Gast Astrid Braun, Projektleiterin von Stuttgart liest ein Buch. Und die Autorin, wir haben jetzt schon relativ viel über ihre Ansprüche an Bücher gesprochen, Judith Schalansky ist ja noch relativ jung, 1980 geboren, ja. In Greifswald, ja. Also noch zu DDR-Zeiten.
Ja, ich meine, das spielt schon auch eine große Rolle, dass sie ihre Kindheit noch in der ehemaligen DDR erlebt hat. Ist für sie, glaube ich, auch ganz wichtig, dass, ich glaube, die Großeltern waren auch sehr prägend. Die haben auf Usedom gelebt, daher auch ein bisschen der Bezug zu allem, was irgendwie mit Natur und Meer zu tun hat. Und sie hat das schon noch mit ein bisschen mit der Muttermilch eingesogen. Ne? Sie hat, und da weiß ich auch, sagt sie mal in einem Interview, dass sie zu ihrer Mutter immer gesagt hat, als kleines Mädchen, sie möchte so gern mal auf die Galapagos-Inseln. Und dann hat die Mutter natürlich gesagt, das könnte schwierig werden. Mhm. Ja? Also es gab schon auch immer natürlich den Wunsch der Entgrenzung, Überwindung von, was ihr noch gar nicht so bewusst war. Ja? Und das halte ich schon auch für ein prägendes Element.
Jetzt hier steht, sie hat Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign studiert, also nicht Literatur, nicht Germanistik, eher andere Aspekte. Kommunikationsdesign hat ja was vielleicht mit Buchgestaltung zu tun. Ich kann mir da jetzt nicht unbedingt was drunter vorstellen. Also da war nicht zu erwarten, dass sie jetzt Bücher schreibt.
Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass sie unglaublich neugierig ist, dass sie sehr begeisterungsfähig ist für verschiedene Lebenswelten. Also da sehe ich eher den Ursprung. Ja? Also wenn ich an das Buch denke von ihr, diesen Atlas der entlegenen Inseln, den sie gemacht hat, das sind 50 Inseln. Sie war auf keiner von denen, hat das rein über Recherche in der Bibliothek eruiert, ganz entlegene, unbekannte Islander.
Ja, Islander. Nein, ich weiß nicht.
Ja,
Islande.
Die hat sie dann selber gezeichnet und hat dann recherchiert und jeweils einen Aspekt aus der Geschichte dieser Insel ausgearbeitet, bisschen fiktionalisiert. Ja, und von daher glaube ich schon, dass für sie die Wirklichkeit das Sprungbrett ist. Mhm. Und ich glaube, dass sie eine große Affinität hat auch zu allem, was kreucht und fleucht. Ja, also Natur und die genaue Beobachtung. Also ich denke auch, in diesem Hals der Giraffe steckt sehr, sehr viel Recherche. Ja, also man kann nicht so aus dem Nichts heraus darüber schreiben, das ist für sie...
Ja, da hätte man eher gedacht, sie hat Biologie studiert,
ja,
ne?
Genau.
Als man das gelesen hat. Ja.
Diese Vielfalt ist natürlich ganz wunderbar.
Mit diesem Atlas der abgelegenen Inseln ist sie ja schon bekannt geworden oder das Buch ist schon bekannt geworden. Und dann Der Hals der Giraffe, das bezeichnet sich selber als Bildungsroman. Das Wort hätte ich jetzt nicht unbedingt für dieses Buch verwendet.
Naja, es ist diese typische wunderbare Falle, die gerne gestellt wird von Autoren. Ja? Also natürlich ist es auf den ersten Blick ein Bildungsroman, weil er sich um dieses Segment Bildung bewegt.
Ja.
Aber wir werden nicht in dem traditionellen Sinne gebildet, wie wir das von einem Bildungsroman erwarten. Die Frage ist, was erwarten wir überhaupt von, was ist überhaupt Bildung? Ja? Mhm. Also wenn man davon ausgeht, dass jemand ist gebildet, wenn er sehr viel Faktenwissen hat, dann ist das eine Sache. Inge Lohmark hat extrem viel Faktenwissen, ja? Kennt sich sehr, sehr gut aus. Aber was ihr fehlt, ist eine Vernetzung des Denkens und Fühlens. Ja? Also es ist ein isolierter Bereich, in dem sie sehr gebildet ist. Und indem die Schalansky das Bildungsroman nimmt, will sie einen schon ein bisschen satirisch darauf hinweisen. Ich nenne das jetzt mal Bildungsroman, aber jetzt guckt euch mal die Figur genau an oder überprüft mal selbst, was ist eigentlich für euch Bildung, wenn ihr das lest. Ich finde es sehr charmant.
Ja. Also gut, ich habe mit Bildungsroman eigentlich zuerst auch Entwicklungsroman assoziiert, was natürlich wieder ein bisschen was anderes ist. Und die Frau Lohmark macht schon ein bisschen eine Entwicklung mit, aber wenig.
Ja, also da würde ich auch gern drauf kommen, weil ich habe natürlich schon in einigen Urteilen gehört, dass einige Leute das nicht so besonders mögen, das Buch, weil es eben auch so, weil es sehr statisch rüberkommt. Ja, also man hat nach einer gewissen Zahl von Seiten das Gefühl, man hat ihr Prinzip durchschaut und was jetzt? Und diese Entwicklung, die bei Lohmark ja nicht, das kann nicht so eruptiv aufbrechen, aber wenn man sehr genau liest, gibt es doch dann die Beziehung zur Schülerin, dann wird über diese Beziehung zur Schülerin, die ihr ganz unstatthaft vorkommt, die Beziehung zur Tochter nicht aufgearbeitet.
Aber zumindest mal bewusst gemacht oder thematisiert, ja.
Und bitte, jeder, der sich daran stört, sollte sich den letzten Satz des Romans, den man hier wirklich nennen darf, anschauen, weil da heißt es, die Strauße tanzten über die Weide, Inge Lohmark stand am Zaun und schaute. Endlich weitet sich ihr Blick, ja, und sie sieht Strauße, die tanzen. Diese Strauße, die sie überhaupt nicht mag, das sind die Züchtergebnisse ihres Mannes. Aber jetzt steht sie mal da und guckt ins Weite. Das heißt, sie öffnet ihren Horizont. Das fand ich ganz schön.
Jetzt müssen wir dann aber dringend aufs Programm kommen. Ja. Und es geht los am 11. Mai.
Ja.
Womit geht's los?
Es gibt die Eröffnung, die wird stattfinden in der Stadtbibliothek. Da wird natürlich Frau Schalansky im Mittelpunkt stehen. Sie wird moderiert werden von Daniela Striegel, die bekannte Moderatorin und Germanistin, Literaturwissenschaftlerin aus Wien, von der wir glauben, dass sie die Persönlichkeit von Frau Schalansky gut herauskitzelt. Es gibt dazu begleitend ein Musikprogramm, sehr anspruchsvoll, was dann im Herz der Stadtbibliothek stattfinden wird, weil uns ist ja sehr wichtig, auch bei den Partnern, dass immer Dinge gefunden werden, mit denen man was anfangen kann. Und da haben wir eben mit der Musikhochschule schon beim letzten Mal tolle Erfahrungen gemacht, die das umgesetzt haben. Und an diesem Abend werden eben junge Sänger und Sängerinnen eine sehr moderne Vertonung von einem Buch von Borges zur Darbietung bringen.
Das und liest sie da auch?
Da wird sie lesen, da wird sie interviewt um einfach so die Person, das Buch wirklich gut vorzustellen und zu präsentieren. Ja.
Und ihre weiteren Werke stellt sie dann am 12. Mai vor, wenn ich das Programm richtig lese. Weil da hast du von Eseln, Krähen und
dem. Ja, genau. Da wird sie in ihrer Funktion als Herausgeberin gewürdigt. Ich denke, es wird trotzdem auftauchen die Frage, warum sie diese Themen, die Natur und die Gestaltung so unheimlich interessieren. Ja, ein ganz großer Fokus jetzt auf das zentrale Thema des Buches, nämlich Evolutionstheorie und Darwinismus, wird es am 18. Mai geben. wenn es im Rosenstein-Museum findet, da eine Veranstaltung statt. Da sind wir besonders glücklich, dass wir das Museum gewinnen konnten, damit einzusteigen, weil da sitzen ja nun wirklich die Fachleute, also die Evolutionsbiologen, die sich wirklich auskennen, und die sind bereit, mit ihr einen Abend zu gestalten, wo sie Darwin, denke ich, auf den Prüfstand stellen.
Und da ist sie auch dabei.
Da ist sie auch dabei, ja.
Jetzt habe ich gesehen, am 12. Mai gibt es auch Poetry Slam.
Ja, also da bin ich besonders gespannt, was jetzt jüngere Leute daraus machen. Das macht der Matthias Gronemeyer aus dem Ausdrucksreich. Der arbeitet zurzeit noch mit einigen Schülern, die sich mit dem Text beschäftigt haben, also ich nehme an mit Auszügen davon, und die die Thematik des Mobbings aufgreifen. Also es gibt ja eine Schülerin in Inge Lomarks Klasse, die sehr gemobbt wird, und da wird so ein bisschen versucht, wie setzen sich Schüler mit so einem Text auseinander, mit Passagen davon, und da soll so eine Art Poetry Slam Moment ins Leben gebracht werden, und das möglichst öffentlich, eben am Schillerplatz, passend im Schatten des großen Dichters. Ja, bin ich sehr gespannt, was daraus kommt.
Hoffen wir, dass das Wetter mitmacht. Ja. 15 Uhr am 12. Mai geht's da los.
Ja.
Und dann die Wilhelma macht auch mit, passend zur Giraffe.
Ja, das ist natürlich wichtig, wenn wir hier schon so einen tollen Zoo haben, wo man Giraffen live beobachten kann, wollten wir das unbedingt nutzen. Und auch da mein großer Dank an die Einrichtung, die ja nun erstmal mit Literatur zu tun hat, aber bereit war, eine Sonderführung zu machen für alle, die sich mit dem wirklichen Leben einer Giraffe beschäftigen wollen. Ja?
Und im Schriftstellerhaus gibt es eine Ausstellung, die wird auch in dem 13. eröffnet, wenn ich es richtig sehe.
Ja, da natürlich sind diese vielen Aspekte, muss man genau überlegen, wie stellt man die dar? Ein wichtiger Aspekt ist ja die Gestaltung, Buchherstellung etc. Da ist zum einen die HDM dabei, also die Hochschule der Medien, wo man auch einiges erfahren kann über Bücherherstellung und auch die Ausbildung dazu. Aber die Johannes-Gutenberg-Schule macht was ganz Tolles. Die entsprechenden Fachlehrer haben das mit Schülern oder Studenten, das sind ja schon ältere Leute, gelesen oder besprochen. Und die haben einige Sätze, Zitate aus dem Buch in Postkartenform gestaltet. Und da stellen wir die Originale aus, ist auch eine Form der Textauseinandersetzung. Mhm. Darum soll es ja gehen. Wie setzen sich verschiedene Menschen mit Text auseinander?
13. Mai, 18 Uhr im Schriftstellerhaus in der Kanalstraße 4. Ist 4?
Ja.
Und dann sehe ich ein Konzert im Löwentormuseum, das macht auch mit.
Ja, das ist, wir haben natürlich das alles auch ein bisschen verbreitet an die Information, was wir machen. Und da bin ich selber drauf gespannt, weil ich das überhaupt nicht kenne. Das ist vom Ursprung der Arten. Asperges ist der Komponist, und das ist das ehemalige Ex Voco, das sich verändert hat personell. Die haben da, machen da ein Konzert mit, soweit ich informiert bin, verschiedenen Instrumenten und auch Sängern, wo es um den Ursprung der Arten geht. Das fanden wir sehr passend. Ja, das ist jetzt keine Auseinandersetzung mit dem Buch, sondern das dockt an, weil es thematisch einfach verwandt ist.
Ein Vortrag Verstand oder Gefühl beim C.G. Jung-Institut, also auch ein Aspekt des Buches.
Ja, ist uns natürlich ganz wichtig, und wir haben letztes Mal die Erfahrung gemacht, die Frau Lutz, die den Vortrag hält, macht das so unglaublich gut. Also wirklich psychoanalytisch gesehen in so eine Figur reinzugehen. Und bei Inge Lohmark geht es natürlich darum, dass sie unglaublich verstandesgeprägt ist und dass die tieferen Schichten ihres Wesens zugeschüttet worden sind, verhärtet auch. Das interessiert sehr, wie sieht es ein Psychoanalytiker.
Und dann ein Theater inszeniert, Der Hals der Giraffe?
Ja, das ist eine Kooperation zwischen einer Buchhandlung in Fellbach, Bücherlack, Und die haben ein kleines Theater, mit dem sie gelegentlich zusammenarbeiten. Und die haben sich den Roman auch vorgenommen und werden den so in Auszügen szenisch inszenieren. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich kenne es
in nicht. Fellbach.
Oh, in ja. Fellbach, in der Buchhandlung Lack, beziehungsweise die haben so einen wunderbaren Veranstaltungskeller nebenan, den sie gut nutzen können. Und ja, steckt bestimmt auch eine Menge Arbeit dahinter und sehr interessant.
Ich finde es schon toll, was für unter welchen unterschiedlichen Aspekten Menschen sich mit diesem Buch beschäftigt haben und da jetzt was anbieten. Ja.
Ja.
Und die Genealogie eines Gens, da kann ich mir jetzt relativ wenig drunter vorstellen.
Ja, also ehrlich gesagt, ich auch nicht so besonders viel. Aber das ist jetzt eine Veranstaltung, die vom IZKT uns auch vorgeschlagen worden ist, weil die haben sich das angeguckt und gedacht, oh, da können wir vielleicht was darstellen. Das ist eine naturwissenschaftliche Sache, wo nur ein winziger Ausschnitt, man möge mir das verzeihen, das ist für die Menschen, die es machen, natürlich sehr viel. Aber wie es eigentlich so in der Forschung zur Entwicklung von Krankheiten, zur Heilung von Krankheiten vorangeht, alles, was unser naturwissenschaftliches Denken beeinflusst und wir eben auch in der Natur immer weiter vordringen. Es geht da, glaube ich, um die Entschlüsselung der Natur. Ja? Und das hat jetzt nicht mehr ganz so viel direkt mit dem Thema des Romans zu tun, aber eben um die...
Ja, ja gut, aber mit der Evolution ja schon
mit Evolution,
auch,
ne? Ja? Wie wir voranschreiten.
Ja. Dann liest Judith Schalansky nochmal im Bodnanger Buchladen.
Ja.
Am 20. Mai geht es nochmal um die Gestaltung von Büchern, passenderweise an der Hochschule der Medien.
Ja.
Wir müssen gerade ein bisschen vorwärts machen.
Ja.
Dann geht es im Rathaus am 21. Mai um die Verödung, wenn das Kleid der Stadt zu groß wird. Also da geht es um die Flucht aus dem Osten oder aus diesen verödeten Landschaften. Und dann wieder ein theologischer Streifzug durch den Hals der Giraffe.
Ja, das
finde ich auch ein bisschen verwunderlich.
Gar nicht. Also, weil natürlich hat uns, als wir es so gelesen haben, interessiert, wie würde ein Theologe mit dem Darwinismus umgehen? Ja, also ich sag mal so Schöpfungsgeschichte versus naturwissenschaftliche Erklärung. Ah, ja. Das ist so der Ansatzpunkt. Und da möchte ich auch ganz besonders darauf hinweisen, weil was die Hospitalhof-Leute und gerade auch die Pfarrer machen in der Auseinandersetzung mit Literatur, das hat mich schon beim letzten Mal sehr beeindruckt. Da haben die dann Sintflut analysiert. Mhm. Und hier bin ich auch gespannt. Ist ja eine ganz andere Denke, aber auch kein moderner Theologe kommt mehr um die Naturwissenschaft drumherum. Und wie wirkt das auf den? Ja?
21. Mai, 19 Uhr im Hospitalhof.
Ja.
Theologischer Streifzug durch der Hals der Giraffe. Dann gibt es auch am 21. Mai noch eine Lesung mit zwei Stimmen aus dem Buch. Und dann am 22. Mai, offensichtlich gibt es auch ein Hörspiel.
Ja, leider ist es nicht das Hörbuch, sondern wirklich ein Hörspiel, was ja auch ein bisschen noch spannender ist. Das ist umgesetzt worden von einer Regisseurin und das ist beim SWR war das im Auftrag gegeben und wir haben eine Kopie dieses Hörspiels, wollen das vorspielen und die Regisseurin wird da sein und man kann mit ihr klären, wenn man so einen Roman hat, wie setzt man den um in eine dramatische Geschichte, ja. Das ist nochmal ein Transformationsprozess, ja, was macht jemand mit einem Roman, wenn er ihn in eine Hörspielsituation übertragen will. Das ist auch sehr spannend, denke ich.
Das Programm kann man sicher nachlesen. Also einmal liegt es als Broschüre aus an allen möglichen öffentlichen Orten hier und dann natürlich auch auf der Internetseite www.stuttgart-liest-ein-buch.de. Also nochmal www.stuttgart-liest-ein-buch.de. Zu Gast im Studio Astrid Braun vom Stuttgarter Schriftstellerhaus. Wenn ich Sie schon hier habe, was gibt's Neues beim Häusle, so in drei Sätzen noch?
Wir schreiten gut voran, ja. Und werden vor allen Dingen, was ich sehr schön finde, demnächst hoffentlich ein Projekt zusammen mit dem Hospitalhof machen über Erinnerungsakte und dann im nächsten Jahr endlich auf vielfachem Wunsch die Salonreihe nochmal aufleben
lassen. Ach schön, ja, da freue ich mich drauf. Ja. Und es gibt einen Blog der Stipendiaten, das finde ich auch ganz spannend. Ja.
Ja, ja.
Also auf der Internetseite
www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de kann man inzwischen verfolgen, was die Stipendiaten, also die Autoren, die jeweils für 3 Monate bei uns zu Gast sind, so treiben. Die werden Texte veröffentlichen oder haben schon und Fotos und da ist man etwas lebendiger dran.
Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio und alles Gute für die Projekte. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling. Jetzt noch ein bisschen Musik und dann viel Spaß bei Radio Neckar.